Servus bei Bayern Absolut, ich bin der Mani. Liebe Zuhörer, die bayerische Verfassung, das ist eine ganz besondere. Damals haben die Väter nämlich sich überlegt, was braucht, damit man in Bayern gut leben kann, damit sich Bayern gut entwickeln kann. Und ich finde, das hat ganz gut hingehaut. Darum schauen wir uns die Verfassung heute ein bisschen genauer an. Ich freue mich auf einen Ratsch mit dem Sigi und wünsche Ihnen viel Spaß beim Anhören. Servus, grüß dich, Sigi, habe die Ehre.
Grüß dich, Mani.
Du, pass auf, jetzt muss ich dir gleich was vorlesen.
Jetzt geht's schon los.
Hör mal zu. Angesichts des Trümmerfeldes, zu dem eine Staats- und Gesellschaftsordnung ohne Gott, ohne Gewissen und ohne Achtung vor der Würde des Menschen die Überlebenden des Zweiten Weltkriegs geführt hat, in dem festen Entschlusse, den kommenden deutschen Geschlechtern die Segnung des Friedens, der Menschlichkeit und des Rechtes dauernd zu sichern, gibt sich das bayerische Volk, eingedenk seiner mehr als tausendjährigen Geschichte, nachstehende demokratische Verfassung.
Ist das das Vorwort zum Gesetz?
Ja, das ist die Präambel.
Das steht da vorne mit dran.
Das steht da vorne dran.
Klingt vernünftig.
Ja.
Das klingt so, als war vorher irgendwas gewesen, wo man heute nicht mehr haben möchte.
Ja.
Ja, der hat ja das, wie hat der gute Mann geheißen? Hübner hat das mitgenommen, einen Teil oder die Grundgesetz oder die Grundstruktur.
Genau, der Hübner. Hübner hat der geheißen. Der ist damals, also vielleicht einmal so das Jahr, wir sind wir im Jahr 1946.
Genau, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg.
Genau, der ist 45 beendet worden. Und jetzt haben die Bayern nimmer für sich entscheiden, allein entscheiden dürfen, was sie mengen, weil es war jemand bei uns da, der gesagt genau. hat, die der das letzte Wort gehabt hat, so muss man sagen, ja.
Ja, gemeint hat, aber halt das organisiert hat, sagen wir es mal so.
Ja, wer war das?
Die Amerikaner.
Genau.
Besatzungsmacht.
Die Amerikaner, die haben Bayern besetzt und Anfang 45, Entschuldigung, Anfang 46 hat der Clay, so hat der geheißen, der General, der wo der oberste Militär dann von der Besatzung hier in Bayern war, hat dem Wilhelm Hoegner, der zuvor auch von der amerikanischen Militärregierung als Ministerpräsident eingesetzt worden ist, also das war noch kein demokratischer Prozess, sondern der ist eingesetzt worden, und der hat den Auftrag gekriegt, eine Verfassung zu machen.
Wieso ist der eingesetzt worden? Wie kämen die auf den?
Die kämen mit Sicherheit, also es muss ja jemand sein, der beim NS-Regime nicht mitgewirkt hat. Und das war bei dem Hoegner klar der Fall. Der ist nämlich in der Schweiz gesessen, im Exil.
Da kann ich nicht viel mitmischen. Der hat aber keine Lust gehabt, weil er da selber hingeflohen ist.
Der ist da selber hingeflohen. Der, meine ich, hat aber schon Probleme gehabt. Oder zumindest war einer der Gegenstimmen. Und dann hat er gehen müssen oder ist gegangen, weil er gemeint hat, wahrscheinlich ist es gesünder. So ähnlich, das, ungefähr ja, so.
So ist es in der und politischen Vergangenheit.
Und vermutlich haben sie auch gewusst, könnte ich mir vorstellen, dass der Hoegner in seiner Schweizer Zeit drüben schon, und das finde ich ist eigentlich immer so, das haben wir schon öfters gehabt, wo Leute, die wo im Exil waren, an einem Papier gearbeitet haben und dann sind sie zurückgekommen und dann haben sie es umgesetzt.
Präsentiert, ja.
Genau. Er hat an einer möglichen bayerischen Verfassung schon gearbeitet.
Ja, war schon, hat mich auch sehr überrascht, also SPD-Mann, aber sehr patriotisch, gell, eigentlich.
Ein SPD-Mann, ja, das waren noch andere Zeiten. Damals war SPD und CSU viel näher beieinander als wie heute. Und vor allem haben sie die abgestimmt miteinander.
Ja. Ja, mir, das ist halt natürlich eine grenzwertige Folge für mich sowieso, aber für die auch wahrscheinlich, ja. Weil wir ja normal nicht über Politik reden bei uns.
Ja, nein, die haben wir normalerweise nicht, außer sie ist halt länger her oder wir reden neutral, weil wir nehmen ja keine politische Meinung in den Podcast ein. Aber damals kann man es einfach faktisch sagen, der Mann von der SPD ist bestimmt worden, die SPD hat es ja auch schon vorher gegeben, die CSU, die eigentlich dann größere Kraft, ist erst, ich glaube, 45, oder? Also die ist knapp davor gegründet worden.
Ja, genau.
Die hat es noch nicht lang gegeben.
SPD war ja davor schon.
Die SPD hat es ja davor schon gegeben. Die haben eine ganz lange Tradition. Und dann, nachdem im Februar eben der Hoegner, der Wilhelm Hoegner, da beauftragt worden ist, also sich um die Verfassung zu kümmern, ach so, vielleicht einmal als erstes, Wieso kommt ein amerikanischer General, der Besatzer, da drauf, dass die Bayern jetzt eine Verfassung brauchen?
Weil es ein Haufen Geld kostet. Aha. Und das sollen die Bayern bitte selbstständig regeln.
Was kostet Geld?
Naja, der ganze Verwaltungsapparat.
Die ganze Verwaltung.
Weil die im Endeffekt alles, was in Bayern so passiert ist, ist ja im Endeffekt abgesegnet worden von der Besatzungsmacht. Das heißt, die haben ja eigentlich, wenn es das so ist, ein Parlament über ein Parlament gehabt. Mhm. Und dass das natürlich Geld kostet, ist ja ganz klar.
Also das Ziel war, die Hand drauf zu haben auf das, was in Bayern passiert, aber dass die Bayern sie jetzt halt anfangen, selber zu verwalten. Was sie ja schon gern gemacht hätten, aber halt trotzdem nur mit der Hand drüber.
Erst einmal.
War das eigentlich die erste Verfassung von Bayern?
Nein, ich wollte am Anfang schon fragen, über welche Verfassung reden wir heute?
Ja, über welche?
Über die vierte.
Über die heute gültige, genau. Ja. Welche hat es davor gegeben?
Da war ja 1919 hat es aber nicht gegeben.
Ja.
1818 und 1808.
Ja, genau. Also jetzt hast du es ein bisschen durcheinander.
Zurück, ja.
Angefangen hat es tatsächlich 1808 mit der ersten Verfassung oder Konstitution, haben sie damals noch gesagt.
Genau, königlich.
Der König Max hat das gemacht. Dann haben sie es reformiert, 1818, war aber immer noch König, der Oberste. Und 1919, nach dem Ersten Weltkrieg, haben sie dann die sogenannte Bamberger Verfassung gemacht. Bamberg deswegen, weil, weiß nicht, in der Folge, glaube ich, haben wir schon mal gehabt, damals war ja dann nach dem Ersten Weltkrieg der Umsturz und dann war mal kurz die Räterepublik da und die Regierung hat fliehen müssen, also die bayerische Regierung damals, und ist nach Bamberg geflohen. Mhm. Dort haben sie dann einen Landtag abgehalten und an der Verfassung gearbeitet und darum heißt die umgangssprachlich Bamberger Verfassung.
Ja, und über die Verfassung, über die wir heute reden, die ist halt insgesamt, sagen wir mal, der Zeitgeist nimmt dieses Wort toleranter gegenüber dem Volk, weil das war damals eigentlich mehr restriktiv.
Ja, das Volk hat mehrere Rechte drin. Es gibt einen ganzen Katalog an Rechten, aber auch, ganz interessant, ein paar Pflichten sind auch drin. Wo wollen wir jetzt weitermachen? Wollen wir jetzt halt weitermachen, was die Verfassung alles für Teile hat, oder wollen wir weitermachen, wie es mit der Wahl weitergegangen ist oder mit der Erstellung der Verfassung?
Wir können die Wahl gerne machen, aber dann waren natürlich die Teile, weil das kannst du dann besser greifen. Mhm.
Du, dann mach
mal. Weil was eine Verfassung ist, halt so ein Schriftstück, da kann keiner was anfangen damit.
Ja. Es war ja damals die Zeit 1946, das Deutsche Reich, das war dann zerschlagen und alles. Und da war ja überhaupt nicht klar, wie das ausgeht. Bildet sich ein neues Deutschland? Also es soll jetzt sich eigentlich eins bilden.
Es war ja sehr geteilt alles.
Vier Verwaltungsbezirke im Endeffekt. Da war sehr, sehr viel offen. Und deswegen ist die bayerische Verfassung so angelegt, dass Bayern als eigenständiger Staat bestehen kann, basierend auf der Verfassung.
Das heißt, wir könnten eigentlich einen eigenen Staat bauen.
Genau.
Also eigenständig regieren.
Genau. Es gibt sicherlich ein paar Bundesländer, ich weiß jetzt nicht im Detail, aber es gibt vermutlich ein paar, es wird so ziemlich sicher ein paar Bundesländer geben. Wenn jetzt halt das Grundgesetz weggert war, dann hätten sie irgendwie ein bisschen eine kleine Lücke drin. Dann wissen sie nicht. So. Bei uns bezieht es ja auch viel aufs Grundgesetz, aber wenn jetzt das Grundgesetz aus irgendeinem Grund nicht mehr war, dann darf die bayerische Verfassung, die gilt ja, aber dann darf die quasi auch diese Teile wieder übernehmen, die wo jetzt halt vom Grundgesetz abgedeckt sind.
Genau, Bayern hat ja sich ja gegen das Grundgesetz gestellt damals, 1949, da haben wir ja eigentlich Folge gemacht,
ja.
Aber so abwegig ist das, was jetzt 1946 gemacht worden ist, ja nicht.
Ich glaube, dass das sehr, also gut ist, ja.
Ja, ja.
Ja, wirklich gut. Was waren denn so, also jetzt willst du genau die vier Hauptabschnitte, willst du wissen.
Genau, gell? Im Endeffekt so ein bisschen Struktur. Mhm.
Es hat vier Hauptabschnitte gegeben. Der erste hat sich mit dem Aufbau und den Aufgaben vom Staat beschäftigt, dass du überhaupt einmal festlegst, gibt es Minister, wie schaut es mit der Regierung aus, Ministerpräsidenten, dann am Anfang war es auch ein Zwei-Kammern-System. Mhm. Natürlich ein Landtag kennt ja jeder als erste Kammer und die Eltern kennen auch die zweite Kammer noch. Erinnerst du dich noch dran?
Habe ich gelesen, ist aufgehört worden 2000.
Ja, genau.
Aber war mir davor überhaupt nicht bewusst. Also dass man gesagt hat, ja, da wäre noch nur ein paar andere Leute dabei, die mit zum Reden haben.
Ja.
Oder vielleicht Wünsche äußern.
Ja, nein, ich weiß damals nur die Kampagne, da hat es geheißen, schlanker Staat ohne Senat. Ich weiß noch die Wahlplakate oder die Plakate fürs Volksbegehren, weil der Senat, da war es ein bisschen, also eigentlich, was ist im Senat drin?
Senatoren.
Senatoren, genau, so nennen sie das. Und am Landtag weiß man ja, wie die Leute eingewählt werden, das sind im Prinzip Politiker. Mhm. Und die Idee war, dass man in der zweiten Kammer was Unabhängiges von den Parteien macht, weil man eben davor gesehen hat, naja, mit den Parteien waren jetzt die letzten Jahrzehnte keine so gute Erfahrung nicht.
Ist das besser geworden jetzt?
Deswegen muss man was einbringen, was unabhängig von den Parteien ist. Und da haben die gesagt, finde ich eigentlich herzlich nach einer guten Idee, Berufsständische. Also
so wie es ja quasi schon mal gegeben hat in der, also nach dem Mittelalter.
Ja, ja, genau. So geht eigentlich so ein bisschen Richtung den Stände auch. Ja, genau.
also die Standes- Kurfürstenzeit.
Ja, genau.
Also geht schon was für Adelige der Senat, oder?
Also alles, was quasi wichtig war. Ein paar kirchliche Vertreter, ein paar Vertreter von gemeinnützigen Organisationen, ein paar Vertreter, glaube ich, von der Landwirtschaft. Also von allen Bereichen aus wirtschaftlich oder arbeitsmäßig gesehen, wo es wichtig ist, dass quasi da auch Stimmen drin sind, die nicht von den Politikern nur kommen, aber es war auch so, die SPD wollte das nicht. Die wollte die Zweikammer nicht. Da war die CSU dafür. Und es ist eigentlich damals eine ganz interessante Begebenheit gewesen, dass die SPD über ihren Högner den Vorschlag, den Entwurf, den ersten Entwurf eingereicht hat für die Verfassung, aber die CSU die Mehrheit halt gehabt hat.
Und ja, aber trotzdem hat sie gehauen.
Trotzdem hat es hier gehaut und das muss man ja auch deswegen gewesen sein, weil die CSU noch nicht so lange bestanden hat und da hat es viele verschiedene auch Strömungen und Meinungen gegeben und man war, ich weiß nicht, fähig oder es war zumindest nicht leicht für die Gesamtpartei einen passenden Gegenvorschlag für die Verfassung zu machen und offensichtlich war der vom Högner nicht so weit weg.
Nein, das war ja insgesamt nicht schlecht, darum haben die das ja auch abgenickt. Es hat ja auch kleinere Parteien gegeben, wenn man die KPD, die wollten es halt ganz besonders sozialistisch haben, wie sie es halt heute auch wollen. Die Idee ist mal grundsätzlich ohne Nachdenken ganz schön. Aber das setzt sich natürlich, wenn man drüber nachdenkt, gar nicht durch. Geht ja nicht. Und vor allem, es war ja die Zeit auch gar nicht da. Da hat jetzt schnell was her müssen. Und im Endeffekt das Grundkonstrukt, also war ja dank dem Högner schon da. Und alle fanden das eigentlich ganz gut. Dann nehmen wir es einmal her als Basis.
Genau. Und da mit diesem Zweikammern-System, was ich dann eben gesagt habe, obwohl das die CSU stärker dafür war, dass die einen Einfluss kriegen, war es dann am Ende so abgeschwächt. Das hat was mit der SPD zum Tor gehabt und auch die Militärregierung wollte das nicht. Das war dann nur noch mal so ungefähr beratend und dass die gutachterlich tätig werden, wenn Gesetze beschlossen werden. Und darum haben sie ihn, glaube ich, auch zum Schluss abgeschafft, der Senat, weil der war so stark geschliffen, dass er nicht so die tiefe Relevanz gehabt hat.
Glänzendes Beiwerk.
Ja.
Oder?
Ja.
Kann man sagen. Der natürlich ein Haufen Geld kostet. Ja. Und ich habe gelesen, oder zumindest habe ich das so interpretiert, dass die Amerikaner gesagt haben, na, das wollen wir nicht, weil wir wollen ja auch kein weiteres Königreich mehr haben.
Ja, weil manche nämlich befürchtet haben, unter anderem, wo ja die SPD, ach so, mit dem Zweikammer-System.
Unter anderem, weil das im Endeffekt ja eine Machtstruktur darstellt, so auf Abruf, kann man sagen.
Ja, wo sie gesagt haben, das ist nicht quasi vom Volk aus, sondern eigentlich ja doch auch irgendwie indirekt. Genau, aber wo der Punkt, glaube ich, ganz deutlich wird, dass die das nicht wollten, das war mit dem Staatspräsidenten. Die CSU wollte unbedingt, dass Bayern einen Staatspräsidenten hat.
Er ist dann der Ministerpräsident, ist das nicht dieselbe Funktion?
Nein, das ist nicht das. Das war ungefähr so, ich meine, du weißt ja, Deutschland hat halt einen Bundespräsidenten, der Kanzler führt die Regierungsgeschäfte und der Bundespräsident ist aber der erste Mann im Staat. Und in Bayern wollten sie es auch so machen, dass der Staatspräsident über den Ministerpräsident halt steht. Der Ministerpräsident macht die Regierung, so wie es halt jetzt halt eigentlich im Prinzip so wie es heute ist.
Ja.
Bloß, dass der Staatspräsident drüber steht.
Also der Staatspräsident wäre dann quasi so ein, wie soll man sagen, ein Prinzregent.
Wahrscheinlich
vom Stand her.
Wahrscheinlich viele Repräsentationsaufgaben und was, wo ich auch so ein Hintergedanke war, davor haben Regierungen so oft gewechselt und dann war das Land oftmals auch gelähmt, nicht handlungsfähig.
Ja.
Und die Idee war, wenn sowas wieder passiert, dass wir ständig so Regierungswechsel haben, dass dann auch der Staatspräsident als erster Mann dasteht und aushilfsweise quasi weitermachen darf, bis die neue Regierung wieder da ist. So war das die Idee, aber die SPD hat gesagt, ah, oh, nein.
Das haben wir schon mal gehabt.
Ja, ihr wollt ja bestimmt die Wittelsbacher Monarchie wieder einführen. Jetzt ist der Staatspräsident, ja, und dann wird es zufälligerweise Wittelsbacher Monarch und dann wird es immer Wittelsbacher Monarch und dann irgendwann, so, und das wollten sie nicht. Und darum ist das auch nicht durchgegangen. Auch die Militärregierung hat das abgelehnt.
Die amerikanische. Dann hat man sich ja quasi dann doch nochmal geeinigt.
Ja.
Rechte und Pflichten haben wir gesagt.
Rechte und Pflichten, genau, die sind im Punkt Gemeinschaftsleben drin. Ach nein, Entschuldigung, im zweiten Punkt sind die drin. Grundrechte und Grundpflichten heißt also. Im dritten Punkt ist Gemeinschaftsleben. Und im vierten Punkt, also vierter Hauptabschnitt, Wirtschaft und Arbeit. Insgesamt, also es darf den Umfang sprengen, dass wir jetzt auf die einzelnen Sachen eingehen, aber vielleicht einmal so ein bisschen den Geist von der Verfassung und der da damals gewirkt hat. Man muss sich ja immer vorstellen. War
schon ein bisschen freiheitlicher, gell?
Es war freiheitlicher, da war ja auch wichtig, dass die
Meinungsfreiheit war wichtig.
Meinungsfreiheit war wichtig, dass die Leute nicht über Gebühr beansprucht werden, also jetzt arbeitsmäßig und sonst. Und gleichzeitig sind aber so soziale oder vielleicht kann man sagen, leicht sozialistische Sachen, Elemente auch drin hat. Also das Gemeinwohl ist schon vorn droh, die Enteignung ist droh. Es steht drin, dass das Eigentum verpflichtet jetzt so in Kurzform, also dass das Eigentum auch dem Wohlleben aller quasi zum Dienen hat und nicht bloß reiner Selbstzweck ist. Ich tue das jetzt umgangssprachlich so ein bisschen formulieren. Also solche Sachen stehen drin, auch das mit der Erbschaftssteuer beispielsweise, dass man nicht will, dass halt diese sogenannten Riesenvermögen, wie in der Verfassung drinsteht, nicht gibt. Ja. Also es war ein, da die Song so freiheitlich getrieben ist, doch auf soziale Belange achtend, dass das soziale Gefüge auch passt und sehr christlich.
Das ist damals mit der SPD noch gegangen.
Ja, der Högner muss da wohl stark, also die SPD war wohl nicht so christlich, aber der Högner hat gesagt, ja, das braucht man wieder. Also die CSU, die war ja 100% christlich damals. Und dann hat der Högner gesagt, ja, erstens, die Christen...
Die Werte sind auch schon so, dass man einfach sagen, ja, freilich, das ist ja logisch.
Und die CSU geht nicht weg von dem. Die waren damals so stark auf dem christlichen Fundament. Das war klar, wenn du mit denen was machst, dann musst du das einbringen. Und er selber hat es auch für gut empfunden, weil du, wie du jetzt gerade gesagt hast, doch ein gutes Wertekorsett für den Staat erwartet
hast. Der Högner hat ja dann auch das in der Schweiz mitgekriegt, einfach die direkte Demokratie, also dass der Bürger dann auch selber direkt mit Volksabstimmungen wählen kann. Ich glaube, da sind die halt ganz weit weg.
Ich hätte jetzt beinahe nachgefragt, aber lass uns nicht über heute reden. Ja. Lass uns da bei der Verfassung bleiben, wie es damals war. Wie es weitergeht, nachdem der Högner bestimmt worden ist, um die Verfassung auszuarbeiten, dann hat es eine Wahl zur verfassunggebenden Landesversammlung gegeben und da ist, wie ich eben schon vorweggenommen habe, die CSU als die stärkste Kraft ausgegangen. Darauf haben sie die in der LMU konstituiert und dann ist die beschlossen worden von der verfassungsgebenden Landesversammlung, wie sie genannt haben, haben die das beschlossen, die Politiker quasi, passt, aber sie haben sie ja vorher verhandelt, also was war das jetzt nicht so schwer und dann haben sie es tatsächlich der Volksabstimmung gegeben. Das ist dann im Anfang Dezember passiert. Die Wahlbeteiligung war 75%.
Das war enorm, ja.
Und 70% haben mit Ja gestimmt.
Also nichts verkehrt.
Nichts verkehrt nicht. Und dadurch ist es eine Woche später ist es dann in Kraft getreten. Die Militärregierung hat das dann auch abgesegnet. Der Clay, dieser General Clay. Mhm. Und es hat aber tatsächlich ein paar Unstimmigkeiten gegeben, wo Bayern das abschwächen hat müssen. Nämlich Bayern war sehr stark auf die Eigenstaatlichkeit bedacht. Man hat ja nicht gewusst, was wird dann, wie wird das Deutschland ausschauen, wenn es überhaupt kommt. Die haben damit geplant, Bayern, wir sind wir, wir werden unsere eigenen Regeln machen. Und so war das ausgestaltet und da ist das ein bisschen zurückgestutzt worden, weniger Eigenstaatlichkeit. Und auch die Eingriffe, wo ich gesagt habe, von der SPD-Richtung ist ein bisschen sowas, so Kapital, also Eingriffe ins Kapital und ins Eigentum, ist zurückgenommen worden von der Militärregierung. Genauso wie so Notstandsregelungen sind auch zurückgenommen worden. Die wollten halt weniger, dass Bayern, also die Eigenständigkeit haben sie nicht ganz weggebracht, aber sie wollten es ein bisschen reduzieren, was sie geschafft haben, und vor allem haben sie ja reduziert. Da gibt es einen Artikel, ich glaube, das war der 138er, meine war das, wo es Bedingungen eingeschrieben haben, wenn Bayern zu einem Deutschland dazugeht, und das hat er auch kassiert.
Aber das war doch eigentlich ausgemachte Sache, dass man einem Land, also einem zentralen Land, beitritt und eigentlich bloß ein Teil davon ist, also quasi so ein Mitglied.
So hat das die Militärregierung gesehen, ja. Das ist nicht freiwillig, sondern das ist in dem Sinn ein Muss, was passieren wird.
Ist auch geschafft.
Also wir schaffen eigentlich auch. Das dauert jetzt noch. Deutschland, weißt ja, oder hast du ja gesagt, hat bis 49 gebraucht, bis die Verfassung dann da war. Aber ihr werdet da dazugehen. Und die Bayern haben sie eben dann haben geschrieben, ja, also unsere Bedingung ist zum Beispiel, dass der Beitritt freiwillig ist, dass er nicht erzwungen wird und so weiter. Und das
kann man ja mal machen.
Hat die dann einkassiert.
Im Endeffekt.
Und vor allem, ja.
Das Grundgesetz selber hat es ja kassiert. Da ist ja doch dieser Passus mit drin, dass Bundesrecht quasi Landesrecht schlägt.
Genau, das auch. Und was Bayern auch noch drin haben wollte, die Austrittsmöglichkeit aus dem, wie auch immer das Deutschland dann heißt, aber das haben sie auch kassiert. Das war auch nicht möglich.
Da war das natürlich auch interessant, ob man das heute nochmal revidieren kann. Also so, dass Bayern wirklich eigenständig ist. So nach dem Motto, wir kennen das allein.
Ja gut, rein staatsrechtlich war das sicherlich möglich. Ob es sinnvoll ist,
ist die andere Frage. So weit weg vom Grundgesetz ist ja das alles nicht.
Nein, aber das darf ja voraussetzen, dass ja Deutschland aufgelöst wird, so wie es jetzt halt ist.
Ja.
Also das ist jetzt, das ist jetzt schon, es kann viel passieren.
Aber es gibt ja andere Bundesländer auch. Die haben eigentlich auch ihre eigenen Verfassungen haben. Ich glaube, Baden-Württemberg hat eine eigene.
Ja, genau. Die sind damals auch in der gleichen Zeit, haben die angefangen, sich eine Verfassung zu geben. Die Geschichte ist der Wahnsinn, wenn du da anschaust. Jetzt haben wir schon viele Geschichtsfolgen gemacht, wo wir in die bayerische Geschichte reingeschaut haben, wie es da hin und her gegangen ist. Manchmal hast du das Gefühl, du kannst nicht schauen, was im nächsten Jahr passiert, so ungefähr.
Weil bei Überraschungen.
Aber ich glaube, dass die Verfassung in Bayern deswegen auch gut ist, weil man sie einmal alles durchdenkt hat und weil ja auch, jetzt sagst du Bayern, jetzt sagst du Preußen, die Mentalität ist schon, das ist ja 80 Jahre zurück oder was, länger, das ist ja doch anders, oder nicht?
Waren ja. Es hat sich schon in eine Richtung geändert, die jetzt, ich weiß nicht, irgendwie ist der Geist von dem Ganzen, diese Aufbruchsstimmung und der Zusammenhalt, weiß ich nicht, ist vielleicht irgendwo verloren gegangen, kann das sein? Dass man heute einfach nicht mehr miteinander diskutiert, sondern es geht um Prozente, es geht um Befindlichkeiten und es geht nicht ums große Ganze.
Also wenn wir jetzt einmal die bayerischen Landesväter der Verfassung sich überlegt, was denen wichtig war, nämlich eine Eigenstaatlichkeit von Bayern zu erhalten, obwohl man weiß, man geht wahrscheinlich zu Deutschland, und der föderative Gedanke. Was heißt der föderative Gedanke? Dass es keinen Zentralstaat gibt, sondern dass es starke Bundesländer gibt, in denen, wo sehr, sehr viel entschieden wird. Und der Gedanke ist wahrscheinlich, und die haben damals gewarnt, ich habe die Rede gehört, damals hat es ja schon Audioaufnahmen gegeben, von einem, jetzt fällt es mir gerade nicht ein, welcher von den bayerischen Politiker das war, vom Grundgesetz ein paar Jahre später, vom deutschen Grundgesetz, und der hat halt einfach gewarnt und hat gesagt, das schaut aus, so wie das da gestaltet ist, der Schritt zu einer sehr starken Zentralisierung, der ist da nicht weit, und das wollte Bayern nie. Wir machen unser Ding. Wir sind im Deutschen Bund, es ist klar geregelt, wer was darf, aber die Sachen, wo wir entscheiden können, die entscheiden wir bitte auch selber.
Ganz allein, ja.
Und da haben es, glaube ich, wenn man das so schauen darf, also mir schaut das, also ich glaube, dass da keine andere Meinung gibt, als dass man sagt, Bayern hat immer mehr Kompetenzen abgeben. An ein paar Kompetenzen hält man immer noch fest, Kultus zum Beispiel, aber und selbst das ist schon ausgehöhlt worden. Aber ansonsten haben die damals recht gehabt, der föderative Gedanke wird zurückgedrängt. Ja,
ja, leider. Und mit der Ausweitung der EU, ich rede jetzt nicht von Europa, sondern von der EU, wäre dann quasi noch mehr derlei Kompetenzen weitergeben. nach außen. Einfach dann EU-Recht über Bundesrecht.
Genau, so, na klar.
Was macht dann der Bayer, wenn er sagt, na, da mache ich nicht mit, das ist wurscht, wird nicht gehört. Ist das noch demokratisch dann?
Du, ich glaube, dass das in der Politik ja irgendwie so funktioniert. Meistens kennen immer zwei dazu, also nicht alle, aber meistens kennen zwei dazu, die, wo sie auf ein Gesetz oder auf irgendeine Vereinbarung, also die, wo sie da was ausmachen und das dann akzeptieren. Also weil
also,
die Kompetenzen, die ja Bayern nach Berlin, oder oftmals ist es ja so, Bayern gibt was ab an Kompetenzen und dafür kriegen sie irgendwie wieder ein bisschen mehr Geld aus dem Bundeshaushalt. So.
Ja, aber das ist doch linke Tasche, rechte Tasche. Wenn ihr jetzt sagt, wir finanzieren jetzt zum Beispiel oben Berlin durch den Länderfinanzausgleich.
Ja.
Sind wir dazu gezwungen, weil wir sagen, ja, wir kriegen dann von der EU was?
Also, ja, weißt du, so. Die EU spielt da keine Rolle nicht.
Ja, dann.
Das ist eine rein deutsche Sache. Das ist eine rein deutsche Angelegenheit. Was ich mir gedacht habe, Sigi, weil wir ja nicht die ganze bayerische Verfassung mit allen Bestandteilen und alles, was vielleicht noch interessant war, behandeln können, habe ich mir gedacht, für die als treuen Staatsbürger.
Mhm. Was schätzen?
Bloß, na, keine Schätzfrage, sondern bloß einmal auf diese drei Artikel einzugehen, wo Grundpflichten drinnen stehen. Was hältst du denn davon?
Finde ich gut.
Und dann sagst du mir, ob du von dieser Pflicht gewusst hast und was du davon hältst.
Ich glaube, dass wir einen ganzen Haufen Pflichten haben, wo keiner was weiß.
Ja, ich glaube, teilweise weiß man es wirklich nicht.
Ja, ja.
Ich lese gerade eine Pflicht drauf, wo ich tatsächlich mal jemanden drauf habe, der wo ein Schreiben gekriegt hat. Und dann hat er gesagt, ja, ich habe das machen müssen. Ich kann nicht aus. Ich habe sogar einen Anwalt gefragt, aber das musst du machen dann, wenn der Staat das verlangt. Jetzt, ich lese mal
vor. Bin ich gespannt. Mhm.
Der Artikel 121, da geht es zur Pflicht, also um die Pflicht zur Übernahme von Ehrenämtern. Und es geht darum, dass alle Bewohner in Bayern zur Übernahme von Ehrenämtern verpflichtet sind. Zum Beispiel Vormund, Waisenrat, Jugendpfleger, Schöffe oder Geschworener. Und ja.
Ja. Also Schöffe und Geschworener, das habe ich tatsächlich gewusst.
Ja.
Das ist zwar auch schon lange her, dass ich das gehört habe, aber das habe ich tatsächlich im Rahmen meiner kaufmännischen Ausbildung gelernt.
Aha, da schau her. Und genau das war das, was ich auch kenne. Lustigerweise, ich kenne eine Person, man kann sich da wohl irgendwie immer wieder, gibt es, ich weiß nicht, man ist ja auf ein paar Jahre dann Schöffe. Also was ist ein Schöffe?
Hilfsrichter,
Gericht, genau. Hm. So, meistens, glaube ich, Jugend...
Das, oder, ja, der Laienrichter,
glaube ich. Das dann. Mhm. Genau, im Volksmund, glaube ich, sagt man Laienrichter. Ja. In jedem Fall weiß ich eine Person, das dauert, geht immer ein paar Jahre, wo du das machen musst. Und ich weiß eine Person, die wo sie immer da, also ich weiß nicht, bewirbt, aber die tragt sich da irgendwie immer ein und ist bisher noch nie genommen worden. Mhm. Und genauso weiß ich aber eine andere Person, die wo dann ein Schreiben gekriegt hat, dann steht da drin, ja, herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt Chef, ich weiß nicht mehr, Chef oder Geschworener, ich glaube, Chef war das, und du musst es jetzt machen. Und die Person hat gesagt, ja, aber ich mag das nicht machen.
Ja, ja,
ist wurscht. Und der Anwalt Pflicht. Fragt dann alles, hast du keine Chance nicht?
Nein.
Dann hat die Person den Chef machen müssen. Es gibt, glaube ich, ein paar so Härtefälle, irgendwie was, aber im Prinzip kommst du eigentlich nicht aus.
Ich glaube, dass das auch schwierig ist, weil du musst ja quasi dann nach dem Gesetz neutral bewerten.
Mhm.
Das wäre dann schwierig, wenn du eh schon keinen Bock hast, da hinzugehen und dann ist dann irgendein Bazi oder sowas und du müsstest jetzt eigentlich über den richten und du bist ja dann befangen, oder?
Oder gerade erst recht. Dass du gerade erst recht sagst, jetzt mach ich es gescheit.
Ah, meinst du?
Ja, ich meine, du musst ja hingehen.
Ja, du hast ja
Pflicht, du musst ja hingehen. Und obst jetzt, du gehst doch nicht hin und sagst, ja, jetzt bin ich da der Schöffenrichter und jetzt tue ich absichtlich genau das Gegenteil von dem machen, was ich für gut halte.
Ja, dann bist du ja selber blöd.
Ja, eben, aber das sagst du gerade, oder?
Nein.
Sondern?
Ich sag mal, natürlich schon, aber du haust halt vielleicht mehr drauf. Du sagst einfach, mei, der müsste jetzt, was weiß ich, 3 Jahre lang sitzen.
Ja.
Und stattdessen gehen wir ihm 6 Jahre, damit er definitiv in den Knast kommt.
Ja, dass die Menschen da unterschiedlich ticken, das glaube ich auch schon. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass die allermeisten, auch wenn es eigentlich gar nicht wollen, das dann schon ordentlich machen, dass sie das anhören. Ja, und ja, dann, ich meine, da ist ja ein professioneller Richter dabei oder ein staatlich bestellter Richter. Gut, das bist du dann auch als Chef, aber einer, der halt das hauptberuflich macht und der sagt ja, okay, die Strafmaß ist von hier bis hier. Er ist jetzt eigentlich so, was er da gemacht hat, in dem niedrigeren Ding da. Wenn jetzt du, lieber Chef, aber was her sagst, dann passt das eigentlich nicht zu dem dazu.
Hat das ein Gewicht dann?
Und ich weiß einen anderen, der wo auch Chef war, und der hat mir damals erzählt, ich glaube, es sind zwei Schöffen dabei, oder wie das war, und die Schöffen kennen den Richter sogar über Stimme.
Ah.
Ja, ich meine, dass der das damals gesagt hat. Aber vermutlich kriegst du dann später Probleme bei der nächsthöheren Instanz, kann ich mir vorstellen. Oder
bei der nächsten Pflicht, die du zum Erfüllen hast.
Ja.
Wegen so, ah ja, der hat da bei der Schöfferei hat der da ein bisschen Mist gemacht, da dem zeigen wir es jetzt.
Ja, aber bevor wir jetzt zu stark auf die Schöfferei, wie du sagst, eingehen, der nächste Artikel 122, da geht es um die Pflicht zur gegenseitigen Hilfe, nämlich bei Unglücksfällen, Notständen, Naturkatastrophen und im nachbarlichen Verkehr. Also wenn der Nachbar quasi Hilfe braucht,
ach so,
dann muss man nach der Maßgabe des Gesetzes, ist man zur gegenseitigen Hilfe verpflichtet.
Das ist ja aber eigentlich schon die ganze Basis auf diesem Gesetzeskonstrukt, weil es einfach was mit Werten zu tun hat. Mhm. Wenn einer die Hilfe braucht und sagt, mei, ich habe jetzt da ein Tragel Bier, wohne im 5. Stock, und ich habe keinen Aufzug,
ja, mehr, genau,
ich helfe dir gern, das Ding aufzutragen.
Ja, jetzt musst du aber bloß überlegen, ob das ein Unglücksfall ist oder ein Notstand. Also vielleicht hat es als Notstand gehen, weil er das Bier unbedingt braucht oder was. Aber normal.
Ja, ich helfe dem schon. Aha. Also da wir haben also Notstand, lassen wir da keinen draus.
Im Prinzip, wo ein Not ist, da hilft man, oder?
So sollte es sein.
So ich mein,
das sein, ist ja wahrscheinlich das, dass du einfach diese, du bist verpflichtet, Hilfe zu leisten, so wie im Straßenverkehr oder wenn ein Unfall ist oder so. Und wenn du nur, was heißt nur in Anführungsstrichen, aha, nur quasi Hilfsperson rufst, die sich damit auskennt, sprich Feuerwehr oder Notarztwagen oder irgendwie sowas.
Mhm. Und die dritte Pflicht, da geht es um die Besteuerung.
Besteuerung, ja. Da bin ich jetzt gespannt.
Du, da weißt einfach bloß, dass man im Verhältnis, also alle sind im Verhältnis ihres Einkommens und Vermögens und wie heißt es, zu den öffentlichen Lasten heranzuziehen.
Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich kann aber nicht bestimmen, ich sage, pass einmal auf, ihr nehmt mir das Geld weg, wo ich nichts dagegen machen kann, heute umso mehr wie früher, aber ich kann bestimmen, wo das Geld hingeht.
Ach so,
gibt's da so eine Klausel?
Nein, weiß ich jetzt nicht. Nein, glaube ich nicht. Also steht, du kannst die ans Bayerische Verfassungsgericht wenden. Das ist sehr interessant übrigens. Da ist es recht stark in Bayern, was du für Möglichkeiten hast, weil selbst wenn du als kleiner Bürger dich in deinen bayerischen Grundrechten oder in den Rechten, die sich aus der Verfassung ergibt, eingeschränkt fühlst, dann kannst du an die bayerische Verfassung, ans bayerische Verfassungsgericht wenden und nur dazu, das gibt es nicht überall, ich glaube, das weiß nicht, ob das beim Bundesverfassungsgericht gibt, auf alle Fälle muss das auch was Besonderes sein, nicht bloß, wenn dir was Odo wert in dem Sinne, sondern auch, wenn du siehst, oh, jemand anders, der wird ungerecht behandelt, dann kannst du, obwohl das der andere gar nichts gesagt hat zu dir, dann kannst du trotzdem zum Bayerischen Verfassungsgericht gehen und kannst sagen, hey, da ist der ungerecht oder gegen die Verfassung behandelt worden, das geht so nicht.
Aha.
Sehe ich jetzt halt abrundend, es ist ja ein Thema, da kann man sich den ganzen Tag drüber unterhalten und was viel spannender ist oder was ich am spannenden finde von denen, nicht, dass das bloß ein reiner Gesetzestext ist, sondern dass das auch lebt und dass du wirklich merkst, die wollten die grundsätzlichen Sachen von Staat und Gesellschaft einmal definieren, in welche Richtung das gehen soll. Aus einem guten, humanistisch-christlichen Weltbild aus.
Ich glaube, dass dieses das Bayerische Verfassungsgericht. Nein, nicht das Bayerische Verfassung. Die Bayerische Verfassung,
ja,
an sich vielleicht einmal ein guter Punkt ist, sich einmal mit Politik auseinanderzusetzen. Weil du da einfach erst einmal ein Schriftstück hast, was ja grundsätzlich erst einmal gar nicht so schlecht ist, auf einer guten Basis ausgearbeitet worden ist mit einem breiten Konsens.
Mhm. Ja, wirklich, muss man sagen.
Und
ja,
da glaube ich, vielleicht ist das fast schon so wie die 10 Gebote.
Mhm.
Wenn es dir durchholzt, dann hast du normal keine Probleme, Punkt, 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 aber.
Mhm.
So, und genauso wird es da auch sein, oder?
Ich finde, du hast recht. Ich finde, das ist ein bisschen so. Das weiß vielleicht nicht jeder oder nicht jeder erinnert sich dran, aber es steht da in der Bayerischen Verfassung drin, jeder Schüler muss die Bayerische Verfassung kriegen. Muss die auskennig kriegen. Ich weiß das noch
als, ich glaube, ich habe es gekriegt, ja.
Ich weiß auch noch als Schüler, wo es auf einmal rundum gegangen sind, okay, wir kriegen ein Buch geschenkt. Weißt, hey, du kriegst ein Buch von der Schule geschenkt.
Dann hast du nächstes Jahr keine Bulte
drin. Ja, Bayerische Verfassung kriegt jeder Schüler. Und dann fängst du mal an zum Lesen. Und dann siehst du schon, dass viele Sachen da echt Sinn machen. Und dann denkst du, wow, toll, wenn der Staat auf sowas aufgebaut ist, kann man doch was damit machen.
Wenn man den Text versteht.
Das ist ja das Schöne. Die Worte sind relativ einfach. Die sind klar. Das ist nicht wie manche Gesetzestexte, ja, ja, Wahnsinn, wo du dann denkst, und die sind ja langweilig zum Lesen. Die liest dann bloß, um irgendwas zu erfahren, also wie du irgendwas anwenden musst. Aber die Bayerische Verfassung, die kannst du ja lesen und einzelne Artikel einfach mal lesen. Und dann siehst du, was eigentlich der Geist dieser Verfassung ist und wo das Land auf welchen Werten und Prinzipien das stehen soll.
Du, dann darf ich mal sagen, eine Empfehlung. Verfassung nochmal lesen.
Ja.
Als Basiswissen.
Ja, ja. Gerne auf die Nacht vor dem Bett gehen oder.
Wenn man sonst nichts liest, das ist, glaube ich, genau. Darauf kann man wieder aufbauen.
Ja, du, das ist wie andere Bücher, manch anderes Buch kannst du einfach einschmücken.
Genau, das ist immer so, nach Artikeln ist das ja auch aufgeteilt.
Genau. Sigi, jetzt lasst man es aber für heute bei der Bayerischen Verfassung.
Super.
Super.
Es hat mich sehr gefreut.
Mir genauso.
Es hat mich sehr informiert.
Ja. Sigi, hat mich gefreut, hat mir Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Habe dere.
Vierte Mani.
Servus. Liebe Zuhörer, das war's schon wieder mit Bayern Absolut, zumindest für derer Folge. Das war jetzt ein kleiner Streifzug durch die Bayerische Verfassung. Es gab ja noch so viel mehr dazu zu verzeihen. Ich hoffe, dass ihr euch trotzdem wieder an ein paar Sachen erinnert habt, vielleicht ein paar Sachen neu erfahren habt und auf alle Fälle nächsten Donnerstag wieder mit dabei seid. In der Zwischenzeit macht's es gut und bleibt's grübig.